Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Eines ist klar, das ist ein Tag, über den noch über Mitternacht hinaus zu reden sein wird. Deutschland setzt vorerst die Impfung mit dem AstraZeneca-Wirkstoff aus und schon mit dieser Meldung stand die Frage im Raum, ob es sich angesichts der Zahlen wirklich um eine ernstzunehmende medizinische Bedrohung handelt oder ob die Vorteile der Impfung nicht weit überwiegen. Der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichotek, gerade in der ARD.
Wir haben einfach heute aufgrund von neuen Untersuchungen, aber auch neuen Meldungen eine neue Lage. Wir haben mit Experten noch heute Mittag abgeklärt, ob hier ein Impfstoffzusammenhang bestehen könnte. Das war nicht auszuschließen, auch nach Meinung der Experten, übrigens auch nach Meinung der Expertinnen und Experten im Paul-Ehrlich-Institut. Insofern ist diese Vorsorgemaßnahme gerechtfertigt.
Wir berichten über die Hintergründe dieser Entscheidung und wir fragen einen Immunologen nach seiner fachlichen Einschätzung. Die Corona-Politik, der Fortschritt bei den Impfungen, das alles werden am Ende auch Posten auf der Gesamtbilanz dieser Bundesregierung sein, wenn im Herbst Bundestagswahl ist. Und auf die richten sich die Blicke nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg natürlicherweise. Die bundespolitischen Reaktionen und Auswirkungen dieser Wahlen, die schauen wir uns am Ende dieses Tages genauer an und etwas genauer. Die Lage der CDU im Interview mit dem Parteienforscher Jürgen Falter. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Es mussten heute Menschen in Deutschland nach Hause geschickt werden, obwohl sie eigentlich ihren Impftermin hatten. Seit dem Nachmittag sind die Impfungen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff auch in Deutschland erst einmal gestoppt, nachdem das auch mehrere andere europäische Länder gemacht hatten. Die große Frage, besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Thrombosen und der Impfung? Eines ist klar, die Impfungen in Deutschland verzögern sich dadurch weiter und das Ganze sorgt schon jetzt für hitzige Diskussionen. Jürgen König berichtet.
In mehreren europäischen Ländern, etwa in Irland, Italien, Österreich, Dänemark oder den Niederlanden, wird der Impfstoff von AstraZeneca schon vorerst nicht mehr eingesetzt. Nun zog auch Deutschland nach. Eine reine Vorsichtsmaßnahme sei dieser Schritt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Man folge damit Empfehlungen des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel hält nach mehreren gemeldeten Fällen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Umfeld mit der Corona-Impfung durch den AstraZeneca-Wirkstoff weitere Untersuchungen für notwendig. Jens Spahn.
AstraZeneca wird in vielen Ländern auf der Welt millionenfach verimpft. Uns allen ist die Tragweite dieser Entscheidung sehr bewusst. Und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber für mich war immer klar, das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA soll nach Untersuchungen ihrerseits den weiteren Umgang mit dem Impfstoff von AstraZeneca festlegen.
Die Entscheidung heute zur Aussetzung betrifft sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen. Folgeimpfungen können nach einer positiven Entscheidung der EMA gegebenenfalls nachgeholt werden. Wenn die wissenschaftlichen Untersuchungen abgeschlossen sind und die Europäische Arzneimittelagentur entschieden hat, kann auch insgesamt über den Fortgang und die Fortsetzung der Impfungen entschieden werden.
Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kritisierte den Impfstopp für das AstraZeneca-Vakzin umgehend. Gegenüber der Rheinischen Post sprach er von einem großen Fehler. Die Entscheidung schaffe nur Verunsicherung und Misstrauen in einer Situation, in der es auf jede Impfung ankomme, sagte Lauterbach. Besser sei eine Prüfung bei laufenden Impfungen. Er kenne keine Analysen, die ein Aussetzen rechtfertigen würden. Das Risiko einer Thrombose läge in der Größenordnung von 1 zu 100.000 oder weniger und scheine im Vergleich zu Ungeimpften nicht erhöht zu sein. Regierungssprecher Steffen Seibert ging am Nachmittag auf die kontinuierlich steigenden Corona-Infektionszahlen ein und erinnerte dabei an den Bund-Länder-Beschluss vom 3. März. Der sieht vor, dass sobald die 7-Tage-Inzidenz in einem Bundesland oder einer Region an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, am 2. darauf folgenden Werktag die Lockdown-Regeln wieder in Kraft treten, so wie sie bis zum 7. März gegolten haben.
Und jetzt haben wir ein starkes Wachstum der Fallzahlen und wir müssen entsprechend handeln. Das heißt, wir müssen den Beschluss vom 3. März umsetzen, nicht nur in seinen erfreulichen Passagen, sondern eben auch in seinen schwierigen.
Einzelne bereits erfolgte Öffnungsschritte, so Seibert, wären dann wieder zurückzunehmen. Die interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin plädiert angesichts der steigenden Corona-Zahlen schon jetzt für eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. Ansonsten würde die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen von derzeit etwa 2.800 auf über 5.000 steigen. Man hoffe sehr, dass die Länder die beschlossene Notbremse bei einem Inzidenzwert von über 100 auch wirklich durchsetzen. Wichtig sei es zudem, möglichst bald auch die 50- bis 60-Jährigen zu impfen. Durch den Ausfall des AstraZeneca-Impfstoffs dürfte das noch schwerer werden.
Für Deutschland wissen wir jetzt, es gab konkret 7 dokumentierte Fälle von speziellen Thrombosen in den Hirnvenen. 7 Fälle bei über 1,6 Millionen Impfungen mit dem AstraZeneca-Serum in Deutschland. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Carsten Watzel sprechen. Er ist Professor für Immunologie an der TU Dortmund. Erste Frage an ihn: Besorgen Sie diese Zahlen?
Um sowas zu beurteilen, muss man ja erstmal gucken, wie häufig kommt denn sowas auch bei Nichtgeimpften vor. Und diese spezielle Form dieser Thrombosen kommt halt so ungefähr bei 3 bis 5 Leuten von 1 Million Leuten in einem Jahr vor. Das heißt, diese 7 Fälle bei den 1,6 Millionen Geimpften über diesen kurzen Impfzeitraum sind jetzt halt statistisch erstmal gehäuft. Und das ist der Grund, warum jetzt das Paul-Ehrlich-Institut sagt, da müssen wir jetzt genauer nachgucken, weil es könnte zumindest theoretisch sein, dass das durch die Impfung kommt und nicht nur zufällig im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten ist.
Okay, also eine möglicherweise kleine Häufung. Jetzt sind Sie der Immunologe. Halten Sie diese Entscheidung des Impfstopps für gerechtfertigt?
Da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte man natürlich gerade jetzt in dieser Überwachungsphase der Impfungen auf solche Signale, wie die genannt werden, auch sehr schnell und rasch reagieren, weil letztendlich sind diese speziellen Thrombosen nicht ganz ungefährlich. In 10% können die auch zum Tode führen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass jetzt sehr, sehr viele Leute sehr stark verunsichert sind und wir einen sehr großen Imageschaden gerade für diesen Impfstoff von AstraZeneca angerichtet haben. Und ich weiß nicht, wie viel Arbeit wir da reinstecken müssen, um sowas wieder zu reparieren. Also wenn es dann die Folge hat, dass sich viele Leute jetzt nicht impfen lassen, dann riskieren wir ja vermehrt Coronavirus-Infektionen. Und von denen wissen wir ja schon, dass die zu einem gewissen Prozentsatz auch tödlich sein können. Also hier immer bei der Risikoabwägung muss man leider sagen, dass das wahrscheinlich nicht so die beste Entscheidung war.
Nicht so die beste Entscheidung, also Sie sind noch diplomatisch. Wenn Sie jetzt sagen Risikoabwägung, dann kann ich jetzt mal reinwerfen, Covid-19 bringt ja auch ein Thromboserisiko mit sich. Vielleicht jetzt nicht speziell bei diesen Hirnvenenthrombosen, aber das ist ja inzwischen nachgewiesen. Würden sich da nicht eher Nachforschungen anbieten angesichts der Zahlen, statt einen Impfstopp gleichzusetzen?
Das kann man so sehen. Also Sie haben recht, ich bin noch sehr diplomatisch, weil ich natürlich auf der einen Seite die Haltung des Paul-Ehrlich-Instituts verstehen kann. Auf der anderen Seite, wenn man das aber in der Gesamtsituation jetzt abwägt, da wir uns gerade in dieser Pandemie befinden und wir jetzt die Impfung mit AstraZeneca einstellen, ob wir da nicht mehr Leute und Menschenleben gefährden. Und das ist ja letztendlich diese Risikoabwägung, die wir auch machen müssen. Und letztendlich wird es auch die Risikoabwägung sein müssen, wenn die EMA ihre Entscheidung fällt und wenn es wirklich, wovon ich ehrlich gesagt im Moment nicht ausgehe, dazu kommen sollte, dass das eine von den seltenen Nebenwirkungen ist.
Ja, also die EMA hat sich ja jetzt zumindest schon insoweit zu Wort gemeldet, dass sie gesagt hat, sie bleibt nach wie vor dabei, dass aus ihrer Sicht jetzt die Vorteile des Impfstoffs überwiegen, aber man wird sich das eben weiterhin angucken und jetzt noch mal genauer angucken, ob es nicht irgendeine Art von zeitlichem Zusammenhang gibt.
Genau, und da möchte die EMA ja bis Donnerstag eine Entscheidung fällen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die dann ausfallen wird. Wie gesagt, ich gehe im Moment nicht davon aus, dass das ursächlich mit der Impfung zusammenhängende Fälle sind. Das muss man aber sehr klar untersuchen. Ich glaube, was man zu der jetzigen Zeit nochmal betonen müsste, ist, dass sich aktuell sehr, sehr viele Leute Sorgen machen, weil sie gerade mit AstraZeneca geimpft worden sind. Und hier muss man einfach nochmal sagen, es waren wirklich 7 Fälle von 1,6 Millionen Geimpften. Das heißt, es ist weniger als 1 in 200.000 Geimpften. Das heißt, die allermeisten Geimpften müssen sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie ein riesengroßes Krankheitsrisiko hätten. Ich habe schon von ärztlichen Kollegen gehört, dass schon die Leute, bei denen in der Praxis waren und sie schon 2 Leute hatten an einem Nachmittag heute, die gesagt hätten, sie hätten wahrscheinlich eine Thrombose von AstraZeneca. Das zeigt so ein bisschen die Verunsicherung der Leute.
Auf was müssten denn diese Leute achten, wenn sie verunsichert sind?
Also die Empfehlung vom Paul-Ehrlich-Institut ist dahingehend, da es ja diese Hirnvenenthrombosen sind, die gehen mit sehr schweren Kopfschmerzen einher. Und wenn man wirklich nach der Impfung 4 oder mehr Tage diese schweren Kopfschmerzen hat, also wir reden nicht von diesen normalen Impfreaktionen, wo sehr viele Leute mal so 1 oder 2 Tage Kopfschmerzen haben, sondern es wirklich schwere Kopfschmerzen sind, die vielleicht auch noch einhergehen mit Blutungserscheinungen, also dass man so kleine rote Punkte auf der Haut kriegt, dann sollte man sich melden, weil das wären Hinweise darauf. Aber wie gesagt, die allermeisten Leute wird das nicht betreffen.
Herr Watzel, was man sich jetzt aber trotzdem die ganze Zeit noch fragt, also insgesamt ist dieser Impfstoff in der EU und in Großbritannien rund 11 Millionen Mal inzwischen gespritzt worden, auch an vulnerable Gruppen. Wäre da nicht längst schon mehr bekannt, wenn es wirklich ernsthafte Häufungen gäbe und wirklich auch dann größere Vorsicht geboten sein müsste?
Das ist ja genau das Argument, was auch heute mehrfach gebracht werde. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Denn in Großbritannien sind über 10 Millionen Dosen von diesem Impfstoff verabreicht worden. Da ist so etwas nicht aufgetreten. Da sind auch Thrombosen aufgetreten, aber halt nicht erhöht. Und das Einzige, was sein könnte, ist, dass es wirklich jetzt ein Zufall ist, auf den man jetzt reagiert, oder dass es bestimmte Vorerkrankungen oder bestimmte Medikamente gibt in der Kombination, die das dann verursachen können. Und das muss man jetzt aktuell untersuchen.
Ein weiteres Argument, das jetzt im Laufe des Tages immer wieder kam, gerade von Frauen, war, dass das Thromboserisiko bei der Antibabypille ungleich höher sei. Über 1.000 Frauen von 1 Million in etwa bekommen eine Thrombose. Das wird jetzt oft genannt. Ist das aus Ihrer Sicht ein zulässiger Vergleich?
Den gleichen Vergleich habe ich bis heute Morgen auch noch verwendet, weil bis heute Morgen haben wir über ganz normale Thrombosen geredet und die treten nun mal so häufig auf. Und da waren bisher aus Dänemark und anderen EU-Ländern, die schon vorher diese Impfung eingestellt hatten, gerade mal 30 Fälle von Thrombosen bekannt bei 5 Millionen Impfdosen, die in der EU verabreicht worden sind. Und als jetzt das Paul-Ehrlich-Institut die Empfehlung gegeben hat, die Impfung einzustellen, bin ich auch hellhörig geworden, weil mir klar war, dass da neue Daten vorliegen müssen. Und das begründet sich jetzt halt in dieser ganz speziellen Form dieser Thrombose, dieser Hirnvenenthrombose. Und die ist nun mal selten. Und deshalb kann man jetzt diesen Vergleich nicht unbedingt ziehen, weil ich da halt deutlich weniger Fälle erwarten würde. Aber es ist nun mal klar, es gibt Medikamente, die mit so einem Risiko verbunden sind. Die Pille ist eine davon. Bisher muss man aber auch ganz klar sagen, sind Impfungen nicht mit einem Thromboserisiko eigentlich assoziiert gewesen. Also von daher muss man da wirklich jetzt mal gucken, ob das wirklich ursächlich durch die Impfung gekommen ist.
Über den Image-Schaden für den Impfstoff haben Sie schon ein wenig gesprochen. Wenn man jetzt am Ende sagt, wir haben es geprüft, es geht weiter. Wie schwer wiegt dann aus Ihrer Sicht auch politisch in der Pandemiebekämpfung die jetzige Entscheidung?
Da sehe ich eine große Aufgabe auf uns zukommen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wir mit AstraZeneca weiter impfen werden. Und um dann die Leute davon zu überzeugen, dass vielleicht entweder eine ganz, ganz seltene Nebenwirkung wäre oder dass das halt doch nicht assoziiert war, da müssen wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und das geht nur mit einer ganz offenen Aufklärung. Aber was ich befürchte, ist, dass wir bisher alle Leute so ein bisschen zu Impfexperten gemacht haben. Sie können manchmal, oder bis jetzt können sie zumindest was mit dem Thema der Effektivität anfangen. Das haben die Leute mittlerweile verstanden. Jetzt müssen wir ihnen noch was über Inzidenzen und Statistik erzählen und beibringen. Und das wird sehr, sehr schwer. Weil ich glaube, das kann keiner mehr verstehen. Und das dumme Bauchgefühl, dass doch mit dieser Impfung was nicht stimmen könnte, das hat sich jetzt bei sehr vielen Leuten festgesetzt. Und dagegen wieder anzuarbeiten, wird sehr viel Arbeit bedeuten. Weil leider ist es halt so, dass die Schlagzeile, es hat sich wieder jemand mit AstraZeneca impfen lassen und es ist nichts passiert, die ist halt nicht so sexy wie eine Schlagzeile, dass bei irgendjemandem was aufgetreten ist. Und das ist im Moment das Problem.
bei uns im Deutschlandfunk, Carsten Watzel, Professor für Immunologie an der TU Dortmund. Eigentlich waren die politischen Berichterstatter auf einen Tag voller Wahlnachlese eingestellt. Und auch wenn das Impfthema dann vieles in den Hintergrund gerückt hat, es gab natürlich auf Basis der Ergebnisse noch einiges zu besprechen. Zum Beispiel die Tatsache, dass die FDP und die SPD wieder Selbstbewusstsein schöpfen und dadurch wieder Ampelkoalitionen möglich sind, auch im Bund, wenn im Herbst gewählt wird. Man weiß es natürlich noch nicht, aber auch das treibt die Union bundespolitisch nach den historisch schlechten Wahlergebnissen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um, berichtet Frank Kapellan.
Da steht er in München am Morgen vor den Kameras, der bayerische Macher, der sich nicht lange mit Wehklagen aufhält. Markus Söder zieht die weiße FFP2-Maske mit dem blauen Bayern-Wappen kurz ab, um dann mit ernster Miene zu erklären:
Das ist schon ein Wake-up-Call, was jetzt da gestern war.
Ein Weckruf auch für Armin Laschet. Der Start des neuen CDU-Vorsitzenden ins Superwahljahr hätte schlechter kaum ausfallen können. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ist zunächst abgetaucht. Geht es mit der Union weiter bergab, könnte Söder ihm die Kanzlerkandidatur vielleicht doch noch streitig machen. Erst nach der Vorstandssitzung wagt sich Laschet am Mittag aus der Deckung, bleibt aber bei der Frage, welche Auswirkungen die Wahlen auf die K-Frage haben, wortkarg.
Das bin ich mir mit Markus Söder einig, keine.
Markus Söder allerdings hat vieles zu sagen, was auch seine Ambitionen tangiert. Wenn Söder betont, dass er wie Kretschmann in Baden-Württemberg immer zu Umsicht und Vorsicht in Sachen Corona-Öffnungen geraten habe, darf das durchaus als Spitze gegen Laschet verstanden werden, der früh für eine Lockerung des Lockdowns votiert hatte. Nachfrage bei Laschet: Wird denn nun früher entschieden, wer Merkel beerben soll?
Zwischen Ostern und Pfingsten. Zwischen Ostern und Pfingsten heißt aber nicht Pfingstsonntagabends. Könnte theoretisch Ostermontag morgens sein oder Dienstags oder Mittwochs oder Donnerstags.
Markus Söder aber legt derweil die Finger munter in die Wunden. Die Corona-App nutzlos, Tests gibt es nur im Supermarkt, kaum in den Schulen, das Impfen läuft nicht, die Wirtschaftshilfen kommen zu spät, da müssen wir doch ran, fordert der CSU-Chef, kommt auf den Wake-up-Call zurück und spricht einen warnenden Satz aus, der bisher nur vom SPD-Kanzlerkandidaten zu hören war.
Es gibt theoretisch Mehrheiten jenseits der Union. Deswegen ist der Glaube, die Union stelle auf jeden Fall den Kanzler, seit gestern Abend nicht mehr zu 100% sicher. Das heißt, wir werden nicht mit dem Schlafwagen die Bundestagswahl bestehen können.
Sowohl Laschet als auch Söder schießen sich auf den Koalitionspartner und insbesondere Olaf Scholz ein. Fehler beim Corona-Management sollen nicht an der Union allein hängen bleiben.
Natürlich ist Wahlkampf, aber natürlich erwarten die Menschen, dass Arbeit im Vordergrund steht und nicht parteipolitische Sperenzien.
Die Angriffe sind unredlich. Bei jeder Wirtschaftshilfe ist der Finanzminister 1:1 im Boot.
Der Ton wird schärfer. Olaf Scholz ist das heute gleichgültig. Die Wahlen haben uns beflügelt, meint ein gut gelaunter Vizekanzler. Der SPD-Kanzlerkandidat hat die linken Gedankenspiele, den Ruf seiner Parteispitze nach Rot-Rot-Grün, nie mit voller Überzeugung mitgetragen. Er will nicht auf die bürgerliche Mitte verzichten. Deshalb sieht er die besten Chancen darin, mit Grünen und Liberalen in einer Ampel ins Kanzleramt getragen zu werden.
Es gibt Mehrheiten diesseits der Union. Und diese Botschaft, die sitzt jetzt fest. Und es ist Bewegung in die Sache reingekommen.
Noch aber würde in dieser Konstellation eher Annalena Baerbock oder Robert Habeck die Merkel-Nachfolge antreten. Vor Corona sah es so aus, als könnten die Grünen sogar vor der Union landen. Bleibt das utopisch, hätten sie mit der Ampel eine neue Option, den Regierungschef zu stellen. Noch aber stapelt Habeck lieber tief.
Alles ist möglich in diesem Jahr. Jetzt scheint es so zu sein, als ob der Schwarz-Grün-Überschriftensturm abgelöst wird von Ampel. Es ist aber auch nur eine weitere denkbare Konstellation von anderen.
FDP-Chef Christian Lindner würde ohnehin viel lieber mit Armin Laschet regieren, den er aus NRW kennt und schätzt.
Und schaut man sich Inhalte an, so sind wir trotz aller Ambitionslosigkeit der Union in der Sache der Union näher als beispielsweise Herrn Kühnert oder Herrn Hofreiter.
Über die AfD wird heute wenig gesprochen. Sie konnte von der Kritik am Corona-Management der Bundesregierung nicht profitieren. Und für die beiden neuen linken Chefinnen bleibt die Erkenntnis, dass die Linke im Westen nicht gebraucht wird, mit für sie eher negativen Folgen im Bund. Vom möglichen Linksbündnis ist in Berlin kaum etwas zu hören.
Dafür umso lauter die Fragen rund um die Union zum Start in dieses Wahljahr. Und deshalb schauen wir auch noch mal etwas genauer auf die Partei, die sich nicht nur beim Kanzlerkandidaten noch auf einen Kurs festlegen muss. Das machen wir mit dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Jürgen Falter. Herr Falter, Markus Söder hat die Wahlniederlagen als Wake-up-Call für die Union bezeichnet. Hat sie im Südwesten wirklich geschlafen?
Ja, sie hat nicht geschlafen, sondern sie hat gegen einen übermächtigen Gegner gestanden. So muss man das sagen. Herr Kretschmann ist derart beliebt in Baden-Württemberg und er gilt sozusagen als die ideale Verbindung von Konservatismus einerseits und grüner Programmatik andererseits. Also ein Mann mit Augenmaß, der auch auf die Wirtschaft achtet. Dagegen hatte Frau Eisenmann eigentlich persönlich keine Chance. Und für die Union selbst kommt ja noch erschwerend hinzu, dass es nicht nur landespolitische Probleme gab, sondern auch bundespolitische. So sehr wie die Bundespolitik die CDU im vergangenen Jahr die Pandemiepolitik nach oben gebracht hat, in ungeahnte Höhen fast zu 40% Wahlabsichten auf ihrem Höhepunkt, so sehr wird sie jetzt wieder nach unten gezogen, weil eben alles nicht so läuft, wie die Leute sich das vorstellen. Und das wird der Union angelastet, Jens Spahn und Angela Merkel.
Ist die Union auch bundespolitisch im Schlummermodus, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, was ein klares Profil für den Bundestagswahlkampf angeht? Denn das war es ja, was vor der Corona-Krise dann auch schon in der Kritik stand.
Ja Gott, ein klares Profil ist überhaupt noch nicht zu erkennen, das ist völlig klar, aber wir sind ja auch noch weit genug weg, dass das noch herausgearbeitet werden könnte. Das Problem ist, die Mitglieder der Regierung sind im Augenblick eher Getriebene als Handelnde. Sie reagieren eher, als dass sie agieren und das wird ihnen übel genommen, weil das Reagieren eben ja Hand in Hand geht mit enttäuschten Erwartungen, mit Impfstoff, der nicht kommt, mit Impfungen, die nicht durchgeführt werden, mit künstlichen Verzögerungen, dass die Hausärzte beispielsweise nicht impfen dürfen, damit die Impfzentren ausgelastet sind. Da lacht sich halb England kaputt, wenn sie das hören. Das lasten die Bürger tatsächlich der CDU in erster Linie an. Und dagegen ist schwer anzukämpfen, solange nicht etwas geschieht. Und im Augenblick geschieht nichts, sondern es verzögert sich weiter.
Doch was noch passiert, ist eine sogenannte Maskenaffäre. Inwiefern gehen Sie denn davon aus, dass das Ganze jetzt tatsächlich erst so richtig ins Kontor schlägt? Denn man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass das jetzt wegen der Briefwahl noch gar nicht so stark zum Tragen kam.
Das lässt sich wunderbar beobachten, wenn man die Abfolge der Umfragen in Baden-Württemberg beobachtet. Da geht es schon ab Ende Januar bis Mitte Februar mit der CDU allmählich nach unten und mit den Grünen nach oben. Das heißt, da hat die Maskenaffäre noch überhaupt keine Rolle gespielt. Insofern hat die Union noch mal Glück gehabt. Vielleicht wäre das noch stärker ins Kontor geschlagen, wenn es tatsächlich von allen Wählern wahrgenommen worden wäre. Aber andererseits glaube ich nicht, dass die Maskenaffäre einen längerfristigen Effekt hat. Es ist ja doch etwas ganz anderes als der Spendenskandal beispielsweise von Helmut Kohl, in den auch Wolfgang Schäuble irgendwie verquickt war. Also insofern kann man das wirklich nicht gleichsetzen. Ich bin ziemlich sicher, bis zum September versendet sich das. Da sind ganz andere Probleme auf der Tagesordnung.
Man muss es ja vielleicht nicht gleichsetzen, aber wenn sowas mitschwingt wie Korruption, das weiß man, da sind die Wählerinnen und Wähler dann schon sehr empfindlich. Also jetzt einfach mal die Frage an Sie vielleicht so rum. Was muss denn dann die Union jetzt konkret tun, damit das nicht noch weitere Ausläufe hat?
Von Korruption kann doch gar keine Rede sein. Es ging um Provisionen, nicht um Korruption.
Nein, aber das Wort schwang einfach, Wort schwang natürlich jetzt immer mit, natürlich auch von der Opposition ins Spiel gebracht. Dieses Schreckgespenst Korruption wurde ja jetzt tatsächlich ins Spiel gebracht.
Ja Gott, das ist Wahlkampfgetöse natürlich, das ist völlig klar. Man versucht das auszunutzen, was auszunutzen geht. Aber tatsächlich haben ja diese Abgeordneten, die beiden, sichtlich noch nicht einmal illegal gehandelt, sondern es war illegitimes, amoralisches Handeln, was natürlich in der Politik vielleicht schlimmer ist als das illegale Handeln. Aber wie gesagt, von Korruption kann ich noch nichts sehen. Wenn das noch dazu käme, wäre es natürlich in der Tat sehr schwer. Aber die Union muss sich dagegen wehren, damit haben Sie völlig recht. Sie wehrt sich parteiintern, indem sie sehr harte Regeln aufstellt für Abgeordnete beispielsweise. Härter eigentlich als die augenblickliche Gesetzeslage das erfordert. Aber was ja wirklich helfen kann, und ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich helfen kann, wäre, dass die Bürger bis Juli geimpft sind, sodass sie unbesorgt in Urlaub fahren können, dass Normalität wieder einzieht. Und wenn die Normalität da ist, dann wird die Union auch wieder davon profitieren. Wenn sie nicht da ist, wird sie bestraft werden.
Das bedeutet, die Union muss jetzt alles darauf setzen, glaubwürdig und tatkräftig rüberzukommen in dieser ganzen Corona, in diesem Krisenmanagement.
Ja, sie muss sogar eventuell über den Schatten springen. Angela Merkel muss über den Schatten springen und möglicherweise versuchen, auf dem Weltmarkt Impfstoff aufzukaufen, den es ja gibt. Vielleicht sogar Sputnik 5 und eine Notzulassung durchführen.
Das ist der russische Impfstoff.
Das ist der russische Impfstoff. Es gibt auch chinesische Impfstoffe, die anscheinend von der Qualität her gar nicht so schlecht sind. Diese Art von Aktionen erwarten viele Bürger. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich schwarz für die Union.
Wenn wir vielleicht jetzt nochmal den Rückschluss ziehen auf die Landtagswahlen, die sind ja der Anlass, warum wir überhaupt sprechen, dann können wir sagen, ein großes Resümee nach diesen Landtagswahlen war ja, dass es auch auf die Person ankommt. Das schien zumindest eines der großen Resümees zu sein. Und die Union, die hat ja auch die Zugkraft ihrer eigenen Kanzlerin jahrelang auch genossen. Was sagt das denn der Union jetzt für die Nach-Merkel-Ära, die ja dann beginnen soll mit der Bundestagswahl?
Wenn man es aus der reinen Sicht der Wahlforschung betrachtet, dann müsste man sagen, nehmt euch den zugkräftigsten Kandidaten, derjenige, der am meisten Stimmen verspricht, der am stärksten mobilisieren kann, vielleicht auch derjenige, der am stärksten tatsächlich polarisiert, was ja dann auch im Allgemeinen zu einer Mobilisierung führt. Und da, wenn ich dieses so formuliere, ist natürlich das Rennen dann wieder ganz offen zwischen Söder und Laschet. Und es ist die Frage, wie das entschieden wird.
Bei wem sehen Sie denn die Stärke?
Die Stärken, die ich genannt habe, ganz eindeutig stärker bei Söder als bei Laschet. Das ist ganz klar. Söder ist sozusagen der Direktere, der Härtere, der Konsequentere, derjenige, der es auch besser zu verkaufen steht, muss man dazu sagen. Er ist ein ausgesprochen formulierungsstarker Mensch und ziemlich durchsetzungskräftig. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich schon überlegt, ob er nicht mehr Stimmen bringen könnte. Aber er kommt nun mal von der CSU und nicht aus der CDU. Und Laschet hat die stärkere Mannschaft im Rücken, sodass ich am Ende davon ausgehe, dass wahrscheinlich doch Laschet den Spitzenkandidaten machen wird. Aber wie gesagt, wenn ich als Wahlforscher, nicht als Bürgerfalter, als Wahlforscher Empfehlungen geben müsste, und das sind immer nur bedingte Empfehlungen, die gelten immer nur, soweit die Randbedingungen auch gegeben sind, dann würde ich sagen, Söder ist zumindest im Augenblick derjenige, der die Union eher aus diesem Jammertal führen könnte als Laschet.
Jürgen Falter war das, Politikwissenschaftler von der Uni Mainz. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 23.37 Uhr ist es. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages im Überblick. Der russische Impfstoff soll auch in Deutschland produziert werden. Das wird zumindest aus Russland gemeldet. Stefan Lack.
Russland bereitet sich auf eine Zulassung des Impfstoffs Sputnik V in der Europäischen Union vor. Nach Angaben des russischen Investmentfonds, der für die Vermarktung des Vakzins zuständig ist, gibt es nun eine Vereinbarung zur Produktion des russischen Impfstoffes in Deutschland. Um welchen Partner es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Der Fonds teilte mit, man habe auch Abkommen mit Firmen aus Italien, Spanien und Frankreich getroffen. Somit wäre die Lieferung des Impfstoffes gewährleistet, sobald eine Zulassung für die EU vorliegt, hieß es. Momentan prüft die EU-Arzneimittelbehörde EMA einen entsprechenden Antrag. Wie lange das Verfahren dauert, ist unklar. Bei den schon zugelassenen Impfstoffen hatte es zwischen ein paar Wochen bis hin zu mehreren Monaten gedauert. Mittlerweile ist Sputnik V in mehr als 50 Ländern zugelassen, unter anderem auch in Ungarn. Dem Impfstoff wurde Anfang des Jahres von der renommierten Wissenschaftszeitschrift The Lancet eine Wirksamkeit von 91,6% bescheinigt. In Russland wird Sputnik V schon seit dem vergangenen Jahr eingesetzt. Allerdings liegt die endgültige Auswertung aller Testergebnisse bislang noch nicht vor, weshalb viele Russen eine gewisse Impfskepsis haben.
Angesichts der Corona-Politik ist das Thema Migration etwas in den Hintergrund geraten. Dabei ist es natürlich nach wie vor akut. Das wissen auch die Innen- und Außenminister der EU, die das Thema heute ressortübergreifend besprochen haben. Astrid Korall.
Dass sich die Innen- und Außenminister der EU in einer Videokonferenz zusammenschalten, um gemeinsam über Migration zu beraten, kommt nicht so häufig vor. Doch man brauche bei diesem Thema einen umfassenden Ansatz, hieß es heute mehrfach in Brüssel. Und das bedeutet, es geht nicht nur darum, wie die Mitgliedstaaten mit Migranten in der EU umgehen, sondern auch darum, wie die Zusammenarbeit mit deren Heimatländern verbessert werden kann. Außenminister Heiko Maas erklärte:
Ich glaube, wo wir ganz besonders gefordert sein werden, sind etwa nordafrikanische Länder. Da kann es im Übrigen nicht nur darum gehen, Druck auszuüben, sondern es muss um Fördern und Fordern gehen.
Die Innenminister der EU hatten bereits vergangenen Freitag darüber diskutiert, wie man Drittstaaten dazu bewegen kann, abgelehnte Asylbewerber aus der EU zurückzunehmen. Dabei drang unter anderem Horst Seehofer darauf, die Vergabe von Visa als Druckmittel einzusetzen. Das schloss Heiko Maas heute zwar nicht aus, aber er sagte, die Visavergabe allein könne die Probleme nicht lösen. Vielmehr müsse man mit den Drittstaaten zum Beispiel über legale Migrationswege reden. Auch über ihre Entwicklungs- und Handelspolitik will die EU afrikanische Länder zu mehr Zusammenarbeit beim Thema Migration bewegen.
Aus der katholischen Kirche kam heute eine Nachricht, die für gläubige homosexuelle Paare eine Enttäuschung war. Der Vatikan schließt es aus, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Elisabeth Pongratz.
Der Vatikan lehnt es ab, dass die Verbindung von homosexuellen Paaren gesegnet wird. Wie die Glaubenskongregation auf eine entsprechende Anfrage erläutert, entspreche eine gleichgeschlechtliche Verbindung nicht dem göttlichen Willen. Alle Verbindungen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe einschließen, stünden nicht im Einklang mit den Plänen Gottes. Zwar gäbe es durchaus positive Elemente bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, aber dies rechtfertige keine Segnung. In dem zweiseitigen Dokument wird unterschieden zwischen der Segnung von Paaren und der Segnung einzelner Personen. So könnten einzelne Personen mit homosexueller Neigung durchaus gesegnet werden, wenn sie den Willen hätten, in, so heißt es wörtlich, Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt werden. Der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Luis Ladaria, betont, dass Papst Franziskus die Erklärung gebilligt habe. Für das Nein gäbe es noch einen weiteren Grund. Werden gleichgeschlechtliche Verbindungen gesegnet, könnte die Gefahr bestehen, dass sie der Ehe gleichgestellt würden. Nach katholischer Lehre ist die Ehe ein Sakrament. Segnungen sind es allerdings nicht. Der Vatikan spricht hier von Sakramentalien.
Der Volkswagen-Konzern und seine Pläne in Sachen Batteriezellen für Elektroautos, das war heute ein großes Thema an der Börse in Frankfurt. Bianca von der Au berichtet.
Lange Zeit hieß es, deutsche Autobauer hätten in Sachen Elektromobilität den Anschluss verloren. Doch das Rennen scheint noch in vollem Gange zu sein. Der Volkswagen-Konzern, der schon seit einiger Zeit in einem Atemzug mit dem US-Rivalen Tesla genannt wird, will bis 2030 6 Gigafabriken zur Fertigung von Batteriezellen aufbauen. Zudem plant VW ein europaweites Netz von Schnellladestationen für Elektroautos. VW-Aktien legen 2,5% zu und sind Tagesgewinner im DAX. Auch Daimler und BMW kündigen an, ihren Absatz von Elektroautos schneller zu erhöhen. Derweil gibt sich Tesla-Chef Elon Musk, der berüchtigt für seine Twitter-Kommentare ist, einen neuen Titel. Er nennt sich nun offiziell Techno King. Das hat das Unternehmen allen Ernstes in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht mitgeteilt. Ungeachtet dessen steigen Tesla-Aktien wieder, nachdem sie Anfang vergangener Woche wie viele Tech-Werte abverkauft wurden. Viele Anleger sehen das als Chance zum Einstieg. Neben den Autowerten waren heute Tourismusaktien gefragt. Der Index europäischer Reisewerte zog sogar auf ein Rekordhoch an. Die Menschen sehnen sich nach Urlaub. Anleger glauben, dass ein Tourismusboom kurz bevorstehen könnte. Nach der Börsenrallye von vergangener Woche schalten Anleger heute aber einen Gang zurück. Der DAX geht mit leichtem Minus bei 14.461 Punkten aus dem Handel.
Ganz anders an der US-Börse. Der Dow Jones verzeichnet ein Plus von 0,5% und notiert bei 32.953 Punkten. Kurz vor Handelsschluss gab es sogar noch ein Rekordhoch, 20 Punkte höher als der Schlussstand. 23.43 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk mit Das war der Tag. Zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ist längst nicht alles ausgestanden, was mit dem Brexit zu tun hat. Das zeigt sich an der Nordirland-Frage heute wieder besonders deutlich. Ein alter Streit um Warenkontrollen zwischen Nordirland und dem übrigen Großbritannien ist aufgebrochen. Die Europäische Union wirft den Briten den Bruch des Brexit-Vertrags vor und leitet rechtliche Schritte ein. Bettina Klein berichtet.
Die Nordirland-Frage war bis zuletzt eine der schwierigsten bei den Brexit-Verhandlungen. Einerseits sollte der EU-Binnenmarkt geschützt werden, andererseits eine feste Grenze mit entsprechenden Kontrollen auf der irischen Insel vermieden werden. Also zwischen Irland, das weiter zur EU gehört, und Nordirland, das seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Teil eines Drittstaates geworden ist. Die mehr oder weniger salomonische Lösung, auf die die britische Regierung sich nach langem Widerstand eingelassen hatte, waren Kontrollen für Produkte, die zwischen Großbritannien und Nordirland über die irische See befördert werden, während Nordirland weiter den Regelungen von EU, Binnenmarkt und Zollunion unterworfen bleibt. Viel Bürokratie und Aufwand, auf die sich nicht alle Unternehmen und Behörden ausreichend vorbereiten konnten, weshalb die EU mit den Briten nach dem Ende der Übergangsperiode im Dezember noch eine weitere Frist vereinbarten, in der bestimmte Regelungen aus dem Nordirland-Protokoll noch nicht angewendet werden müssen. Diese Gnadenfrist war bis Ende März vorgesehen. Doch die britische Regierung kündigte Anfang des Monats einseitig an, diese Frist auf unbestimmte Zeit zu verlängern, mindestens bis Ende Oktober. Und das ohne Rücksprache mit der EU. Nach Auffassung der Europäischen Union ein weiterer Bruch internationalen Rechts, weshalb sie heute mit einem förmlichen Schreiben den ersten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens einleitete. Ein Verfahren, das theoretisch vor dem Europäischen Gerichtshof und mit empfindlichen Geldstrafen enden könnte. David McAllister, der Vorsitzende der UK-Steuerungsgruppe im Europäischen Parlament.
Nach dem UK-Binnenmarktgesetz vom letzten Herbst ist die britische Regierung ein zweites Mal dabei, internationales Recht zu verletzen. Die Europäische Union ist bereit, weiterhin einen pragmatischen und lösungsorientierten Ansatz zu verfolgen. Das setzt aber voraus, dass die britische Regierung ihre Verpflichtungen einhält. Rechtliche Schritte einzuleiten ist daher folgerichtig. Vertrauen ist leider erneut verloren gegangen.
Und Stichwort Vertrauen. In einem zweiten politischen Brief wird der Verstoß gegen das im Austrittsabkommen vereinbarte Vertrauensprinzip festgestellt und die britische Regierung aufgerufen, die Entscheidung zurückzunehmen und den Konflikt in Konsultationen zu lösen. Anderenfalls, in einem zweiten Strang, könnte ein Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst werden, der am Ende ebenfalls zu Sanktionen und sogar dem Aussetzen von bestimmten Paragraphen des Austrittsabkommens führen könnte. Die EU betont jedoch, sie wolle weiter konstruktiv bleiben und setzt darauf, das Problem im bestehenden gemeinsamen Ausschuss, dem Joint Committee, klären zu können, der für Streitfragen dieser Art eingerichtet wurde.
Das Joint Committee ist der richtige Ort für den Dialog. Die einseitige britische Entscheidung schadet der konstruktiven Zusammenarbeit.
Ein Beitrag von Bettina Klein. Schon die kleinste der jetzt folgenden Zahlen stimmt nachdenklich. 10. Seit 10 Jahren dauert der Krieg in Syrien an. Ein Krieg, der laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk 5,6 Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat. 388.000 Tote hat die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gezählt. Die Zahlen lassen das Leid der Menschen nur erahnen. Die Kämpfe haben nachgelassen, aber auch heute geht es den Menschen in Syrien schlecht. Lebensmittelpreise zum Beispiel haben sich laut der Welthungerhilfe teilweise verdoppelt oder gar verdreifacht. Antje Passenheim berichtet von der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Anlass 10 Jahre Syrienkrieg.
Das Unvorstellbare hat viele Gesichter für UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. Ein volles Jahrzehnt der gewaltsamen Unterdrückung, ein volles Jahrzehnt des Terrors und ein volles Jahrzehnt eines brutalen Bürgerkriegs. Die Gesandte aus Washington appellierte an die Mitglieder des Sicherheitsrats, sie sollten sich in die Menschen in Syrien versetzen, die dies aushalten müssen. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein 10-jähriges Kind, das Leben ohne Krieg nicht kennt. Vater oder Mutter wäre durch Chemiewaffen oder russische Luftangriffe getötet worden oder unter den 500.000 Menschen, die Assads brutales Regime umgebracht hat. Für dieses sicher hungernde Kind und all die anderen müsse die Weltgemeinschaft es den Helfern ermöglichen, Lebensmittel, Medikamente und Covid-Impfstoff nach Syrien zu bringen. Kaum ein Kind dort habe in seinem Leben einen Tag ohne Krieg erlebt, betonte auch der UN-Sondergesandte Geir Pedersen. 9 von 10 Syrern lebten in Armut, in einer völlig zerstörten Wirtschaft. Petersen warnte.
The Syrian tragedy will go down as one of the darkest chapters in recent history.
Die Tragödie in Syrien wird als eines der dunkelsten Kapitel in die Geschichte eingehen. Die Menschen in Syrien gehören zu den größten Opfern dieses Jahrhunderts.
Of this century.
Auch wenn der bewaffnete Konflikt in vielen Landesteilen beendet sei, bleibe die Lage weiter gefährlich, warnte der Sondergesandte.
The greatest danger of all is that
die größte Gefahr ist, dass die fragile Ruhe zerfasert und zu einem neuen Sturm des Konflikts führt, mit allen Folgen für die Menschen in Syrien, in der Region und darüber hinaus. Er bedauere zutiefst, dass die UN bis heute nicht in der Lage gewesen seien, in diesem tragischen Konflikt zu vermitteln. Petersen drängte auf neue Vermittlungsrunden, um die fragile Ruhe in Syrien zu einem beständigen Waffenstillstand zu machen, mit geschlossener Unterstützung der Weltgemeinschaft. Auch Thomas Greenfield unterstrich das. Es gebe einen triftigen Grund dafür, dass der Konflikt auch nach 10 Jahren nicht gelöst sei. Es ist die Weigerung des Assad-Regimes, in gutem Glauben zu handeln. Dieses Regime hat nicht einen einzigen Schritt gemacht, der die Grundlage für einen Frieden wäre.
That would lay the groundwork for peace.
Sie rief Assads Verbündeten Russland dazu auf, auf den Herrscher einzuwirken, damit er seine Hinhaltetaktik beende. Im Sicherheitsrat hält Russland die schützende Hand über Assad. Die Russen verhindern mit ihrem Veto jegliche UN-Sanktionen gegen das Regime in Damaskus. Auf Druck von Moskau gelangt humanitäre Hilfe nur noch über einen Grenzübergang zu den Menschen in Syrien. Thomas Greenfield kündigte an, ihr Land wolle, dass diese Hilfe ausgeweitet wird. Die Resolution für die offene Grenze muss im Juli verlängert werden. Russland hat bereits angekündigt, dagegen zu stimmen.
Und auch bei dem, was aus Myanmar inzwischen Tag für Tag gemeldet wird, ist der Gedanke an Krieg nicht mehr weit. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bei den Protesten gegen die Militärjunta inzwischen mindestens 138 Menschen getötet worden. Lena Bodewein berichtet.
Die Bilder scheinen aus Bürgerkriegsgebieten zu stammen. Ausgebrannte Autos, eingeschlagene Scheiben, Barrikaden aus Containern, Müll und Schutt, blutige Schleifspuren auf der Straße, wenn Demonstranten versucht haben, einen getroffenen Menschen in Sicherheit zu bringen. Bilder aus Myanmar, aus der größten Stadt Yangon, aber auch aus vielen anderen Orten des Landes. Fotos und Videos, hochgeladen und in den sozialen Medien geteilt, sobald das Internet funktioniert. Die Junta unterbricht es häufiger, um die Kommunikation unter den Demonstranten zu erschweren. Doch die geben nicht auf. Auch nicht nach einem der blutigsten Tage seit Beginn des Putsches. Viele der Demonstranten schreiben sich ihre Blutgruppe und ihre Telefonnummer auf den Arm. Sie wissen, dass ihnen etwas zustoßen kann, dass sie sterben können. Aber sie haben mehr Angst davor, unter einer grausamen Militärdiktatur zu leben, in einer Finsternis zu leben. So beschreibt eine ARD-Mitarbeiterin in Myanmar die Stimmung. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Jedoch ist sicher, am Wochenende sind viele Menschen gestorben. Mindestens 29, vorsichtig gezählt, knapp 60, sagen die Aktivisten, getötet von den Sicherheitskräften, die vor allem in Yangon mit großer Gewalt gegen die Demonstranten vorgingen. Die reagierten darauf mit Mahnwachen, entzündeten Kerzen und sangen, traurig, aber trotzig.
Ich will keine Diktatur. Ich lehne ab, was sie tun. Sie werden uns nie zu einer Demokratie führen, da bin ich sicher. Darum kann ich sie nicht akzeptieren,
sagt dieser junge Demonstrant entschieden. Genau seiner Meinung ist dieser ältere Mann. Er hat bereits 2 Revolutionen mitgemacht.
Leistet Widerstand, ihr jungen Leute. Akzeptiert das Militärregime nicht. Die Polizei soll der Bewegung des zivilen Ungehorsams beitreten, solange es noch geht.
Andere appellieren an ihre Mitdemonstranten, den Zusammenhalt zu wahren und die Bewegung nicht durch das Militär spalten zu lassen. Denn inzwischen gibt es Diskussionen darüber, ob die Gegner der Junta sich nicht gewaltsam verteidigen sollten. Auf Hilfe aus dem Ausland setzen viele nicht mehr. Darum wollen sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Doch damit würden sie der Militärregierung in die Hände spielen. Die hätte damit erst recht einen Grund, den Widerstand blutig zu beenden. Wir müssen die Diktatur gemeinsam bekämpfen, fordert darum diese Frau. Eine Anhörung Aung San Suu Kyis ist auf die kommende Woche verschoben worden.
Das war ein Beitrag von Lena Bodewein und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen mit Franz Lacke.
In mehreren europäischen Ländern wurde die Impfung gegen das Coronavirus mit dem AstraZeneca-Wirkstoff bereits gestoppt. Heute zogen die deutschen Behörden nach. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht die Entscheidung pessimistisch. Der Stopp für AstraZeneca wird Deutschland im Kampf gegen die Pandemie zurückwerfen. Nimmt man noch hinzu, dass die Infektionszahlen immer weiter steigen, dürfte das alle Hoffnung nach weiteren Lockerungen zunichte machen. Experten gehen davon aus, dass die Inzidenzzahlen bis Ostern so hoch sein werden wie an Weihnachten. Mit Unverständnis reagiert auch die Neue Rhein-Neue-Ruhr-Zeitung aus Essen. Der Stopp für AstraZeneca wirkt wie ein Tiefschlag, weil das Thema Impfen in den letzten 3 Monaten immer wieder von Pleiten, Pech und Pannen begleitet war. Dabei wollen die Menschen doch einfach nur nach vorne schauen. Trotzdem muss ebenso gesehen werden, dass angesichts der dritten Welle jede Impfung zählt und Leben retten wird. Die Magdeburger Volksstimme übt heftige Kritik. Wer noch einen letzten Beweis brauchte, dass die Impflogistik in Deutschland ein einziges Debakel ist, hat ihn spätestens seit dem gestrigen Stopp von AstraZeneca. Zentral ist, wie bei jeder Veranstaltung, die Frage, wer hat den Hut auf? Da wird es unübersichtlich. Nun zu den Auswirkungen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf die Bundespolitik. Dazu schreibt die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg, die Situation des CDU-Chefs Armin Laschet ist nach dem Fehlstart in Superwahl ja alles andere als kommod. Es macht ihn zwar niemand direkt für die historischen Niederlagen der CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verantwortlich, aber er ist doch derjenige, der den Karren mit aus dem Dreck ziehen muss. Das kann allerdings nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn sich die CDU-Minister im Kabinett Merkel nicht noch länger als Schwachstellen im Corona-Management erweisen. Die Rheinzeitung aus Koblenz empfiehlt, die Union braucht nun einen schnellen Plan. Der Kanzlerkandidat sollte schnell und einmütig nominiert werden. Ihr Kabinett wird Kanzlerin Angela Merkel in der Krise und kurz vor den Wahlen nicht mehr umgestalten. Umso wichtiger ist es, dass der Mann, der die Union in den Wahlkampf führt, ein Team an Köpfen um sich schart, das für Aufbruch und eine strenge Fehleranalyse der Krise steht. Die Nürnberger Zeitung wirft einen Blick in die Zukunft. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Perspektive einer Koalition aus Grünen, SPD und FDP im Bund wieder ins Gespräch gebracht. Will der Wähler eigentlich eine Ampel? Diese Frage haben die Wahlen in Wirklichkeit nicht beantwortet, obwohl die Spitzen der Bundes-SPD das in ihren Stellungnahmen suggerieren.
Das war die Presseschau, vorgetragen von Franz Lacke, zusammengestellt von Ingrid Tramm. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Tschüss.